Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und von Deutschlandfunk Nova ausgeliehen habe ich mir hierfür, wie immer, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Buongiorno.
Buongiorno. Thema heute, das Königreich Italien.
Ta-ta-ta.
Für Gerechtigkeit müssen wir zu Don Corleone gehen. Meinst genau. du dieses Königreich?
Ja, nein, das Königreich meine ich nicht, sondern das, das 1861 gegründet wurde und Folge der italienischen Revolution war, des italienischen Befreiungskampfes, des Risorgimento und des heldenhaften Einsatzes eines gewissen Herrn Garibaldi. Den wird jeder von uns kennen und dessen Truppen sozusagen, dessen Kämpfer von Süditalien kommend, haben dann Italien sozusagen mit zum Königreich gemacht. Und das besonders Spannende an der Geschichte ist, dass 1861 bei der Gründung der Vatikan bzw. Rom so nicht dazugehörte, weil der Vatikan also gegen jegliche Form eines Zusammenschlusses war.
Aha.
Und dort ein Papst herrschte, der auch für die Revolutionäre kein akzeptabler Papst war. Und das Besondere daran ist, dass diejenigen, die diese Revolution gemacht haben, gesagt haben, okay, jetzt sind wir überall sozusagen mit unseren Truppen vorgerückt. Es hat auch hier und da Kämpfe gegeben. Und jetzt fragen wir die Italiener, ob sie einverstanden wären, wenn sie sich sozusagen zu einem Königreich zusammenschließen würden unter der Führung von Viktor Emanuel. Und das wurde mit einer Volksabstimmung gemacht und da haben die alle Ja gesagt und daraufhin war das Königreich sozusagen entstanden, also rein formaler Akt. Und der Weg dorthin, also die Geschichte Italiens, die ist natürlich wirklich außerordentlich spannend und sehr abwechslungsreich. Ich habe jetzt, wir können das natürlich nicht im Detail jetzt machen.
Aber so, wir haben noch Zeit.
Ja, aber so doll kann ich es ja auch gar nicht. Aber man muss sich vorstellen, im Süden Italiens, da herrschten viele Jahrhunderte lang die Normannen. Dann kamen die Franzosen, die also auch in Sizilien die Könige stellten, die Dynastie aus
Anjou. Moment, die Normannen, die sind bis da runtergefahren und haben Italien übernommen?
Die Normannen herrschten ganz lange im Süden Italiens, also in Sizilien und im Süden Italiens. Und davor waren die Staufer dort, davor gab es in Norditalien selbstständige Städte und die Republiken, also diese Teilung zwischen dem vermeintlich reichen Norden und dem vermeintlich armen Süden, dem industrialisierten Norden und dem agrarischen Süden, das gab es schon Ewigkeiten und diese Spannungen sind immer schon, ich sag mal, virulent gewesen für Italien. Es hat immer schon in Italien, also nachdem sozusagen die große Klammer zu Ende war und das große Heilige Römische Reich nicht mehr mit Italien zusammen sozusagen war, obwohl es noch so hieß, und sich einfach mehr Eigenständigkeit dort breit machte. Das begann im Übrigen zu Barbarossas Zeiten mit dem Lombardischen Städtebund und all solchen Dingen, wo du einfach diesen Freiheitswillen, diesen Eigenständigkeitswillen, diesen Autonomieanspruch der Städte gesehen hast. Der im Grunde genommen auch nicht mehr durchzusetzen war. Also die Zentralmacht eines gemeinsamen Kaisers, das war zwar noch da, aber hatte eben in Norditalien immer schon einen schweren Stand. Und das zweite oder dritte, was eben für die Italiener besonders prägend war, 14. und 15. Jahrhundert, ist besonders Oberitalien, also ich sag mal alles, was nördlich von Rom liegt, ich sag mal Zentrale oder Mittelpunkt von Renaissance und Humanismus, also die Republik Venedig, Florenz, das Herzogtum Mailand.
Das Warum war gerade alles, da?
Ja, das hatte was damit zu tun, also 1453 wird Konstantinopel erobert von den islamischen Truppen und die Intellektuellen und die christlichen Künstler und diejenigen, die dort Wissenschaft gemacht haben, fliehen in großer Zahl und sie landen in Venedig.
Okay.
Also das ist einfach geografisch sozusagen logisch und dort vermischen sie sich mit den Intellektuellen ihrer Zeit in Italien und beeinflussen und beeinträchtigen diese beiden großen Geistesströmungen massiv. Und insofern geht von dort aus sozusagen Richtung Nordeuropa, nach Deutschland, nach Frankreich, Spanien und so weiter. Also alle diese Länder, die es da so natürlich damals nicht gab, aber die eben sozusagen vom von der Ethnie schon dort waren, die wurden dann von Italien kommend dadurch beeinflusst. Und damit sozusagen kriegt Italien für Europa einen wirklich massiven Schwerpunkt. Also ja. Italien ist nicht, nicht einfach nur so ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, sondern Italien ist tatsächlich eine unserer hauptsächlichen Wegbegleiter, sage ich mal, die letzten 2000 Jahre. Mhm. Und das hat jetzt nicht nur was mit dem Papst zu tun, das natürlich auch, aber eben auch durch solche kulturellen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich von dort weiter verbreitet haben. Und das sind ja einfach Erkenntnisse gewesen oder Ideen, die sich, das ist so mein Lieblingsgedanke, den kann man es am einfachsten erfassen, bis ins Grundgesetz fortgesetzt haben. Der Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Ja. So, es steht da eben nicht die Würde der Menschen. Ja. Und da kann man natürlich lange drüber philosophieren, warum nicht. Und die Antwort lautet, weil wir uns dem Satz verschrieben haben, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und der Mensch ist das Maß aller Dinge ist der Mens Mensura-Satz aus der griechischen Antike, der von den Humanisten in der Renaissancezeit wieder ausgegraben wurde. Und das war der Anlass zu gucken, ich nehme mal Dürer, wie sieht eigentlich so eine menschliche Hand aus? Ja, und deswegen haben die angefangen, Menschen und Tiere und Gegenstände so zu malen, wie sie wirklich sind.
Und nicht diese komischen,
comicartigen, und nicht, wie sie sein sollten.
Diese comicartigen Dinge, die man oft in alten Kirchen findet und
genau. So. Okay. Und genau. Und damals waren, also in die, du sagst comicartig, aber da bis zur Renaissance oder bis zu dieser Zeit ungefähr, waren Menschen Beiwerke für Sakralwerke.
Ja.
Und die standen einfach irgendwo rum, hatten kaum Gesichter.
Ja.
Und waren eher so kindliche Zeichnungen, könnte man fast sagen. Und danach wurde das komplett anders. Und dann haben die, jeder kennt die Geschichte von Da Vinci und von anderen Leuten, die also im Geheimen, im Keller irgendwo Leichen aufgeschnitten haben, um zu gucken, wie es eigentlich da drinnen aussieht. Hätten sie es nicht gemacht, wären all diese Erkenntnisse gar nicht zu der Zeit gereift. Und das alles stand unter Todesstrafe. Also da kann man mal sehen, wie wichtig auch eine solche Geisterströmung gewesen und wie wichtig eben auch Italien und von da an natürlich weiter auch andere Leute von großer Bedeutung gewesen sind. Insofern ist Italien immer ein wirklicher Ziehpunkt für Europa gewesen. Und Italien war immer schon Handelsmittelpunkt, insbesondere eben im Norditalien, wegen der handeltreibenden Republiken Venedig und Florenz, hatte ich eben schon gesagt, aber natürlich auch Mailand. Man kann also das fast so vergleichen wie die Hanse. Also oben im Norden war es die Hanse, die eben weltweit damals schon Handel getrieben hat. Und in Italien waren es halt die Republiken, die besonders wichtig waren. Da werden die Banken erfunden, da werden Gesetze entwickelt, wie man es regeln kann, dass ein Teppichhändler aus Persien, ein Gewürzhändler aus Indien in Italien Ware anliefert und dafür trotzdem gerade steht. Das sind ja Sachen, die konnte man damals nicht so einfach machen. Heute geht das anders, aber damals musste man sich einfach sozusagen was überlegen. Und all das ist also da entstanden worden. Deswegen als letzten Hinweis, deswegen stammen die meisten Begriffe aus dem Bankenwesen, aus der italienischen Sprache, also vom Agio über Sconto und so weiter. Das sind alles Begrifflichkeiten, die halt im 14., 15. Jahrhundert in den ersten Banken entwickelt wurden, als damals eben Banken gebraucht wurden, weil der Handel sich globalisierte und man einfach die Frage lösen musste, ich kaufe einen Gegenstand in der Stadt A und der Empfänger sitzt in der Stadt B.
Ja.
Wie mache ich das? Und deswegen gab es eine Bank. So, und dieses Italien, was also wirklich kultureller Mittelpunkt Europas gewesen ist, gerät so im 18. Jahrhundert unter Fremdherrschaft zunehmend, insbesondere unter Napoleon, der gründet 1797 nach den ersten Koalitionskriegen gegen die Französische Revolution, die Cisalpinische Republik, da war zum Beispiel Mailand dabei, die Lombardei oder Cremona. Und das sind also sozusagen Satellitenrepubliken von französischer Macht.
Aha.
Und das Gleiche gilt danach auch. König wird er dann 1805 König von Italien. Er setzt sich die Krone der Langobarden auf. Das war so eine Eisenkrone, die damals auch Karl der Große schon auf dem Kopf hatte. Und führt sich eben auf, dass Italien im Grunde genommen ein Appendix von Frankreich wird. Das hat er mit vielen anderen Staaten auch gemacht. Aber für die Italiener war das eben ein Teil der Fremdherrschaft. Und dann wird er ja vertrieben, also Napoleon wird vertrieben. Es gibt den Wiener Kongress. Der Wiener Kongress beschließt, dass
1813, ne? Wiener Kongress, oder?
1415. Und dieser Wiener Kongress beschließt die berühmt-berüchtigte Restauration, also die Wiederherstellung der angeblich rechtmäßigen Ansprüche auf einen Thron und auch auf Herrschaftsgebiete, und das alles auf der Basis des berühmt und ebenfalls berüchtigten Gottesgnadentums. Also unter Ausschluss des Volkes, von Gott gegeben ist die Macht, und die wird ausgeübt in allein selig machender, ja, wie soll ich sagen, Vollkommenheit. Und in diesem sozusagen Neuordnungsprozess, der eine Antwort natürlich auf die Revolution in Frankreich gewesen ist, wird Sizilien dem spanischen Könighaus zugeschlagen, Ober- und Mittelitalien, die Fürstentümer, die es da gab, die kommen unter österreichische beziehungsweise habsburgische Kontrolle. Dazu gehört auch die Lombardei zum Beispiel und Venetien, also große, wichtige Industrien auch. Der Kirchenstaat wird ein bisschen kleiner, reicht aber immer noch, wenn ich das richtig gesehen habe, fast bis nach San Marino und in die Toskana hinein. Also es ist nicht mehr der Riesenkirchenstaat von der Pentapolis aus dem Jahr 751 oder sowas, eine Schenkung von Pipin, sondern es ist wirklich viel, sehr viel kleiner, aber immer noch viel, viel größer als heute. Mhm. Also das ist schon wirklich ein deutlicher Unterschied. Und dann schließlich ganz wichtig, das Königreich Sardinien-Piemont. Und das gehört zur Dynastie von Savoyen. Aha. So, das heißt, wir haben in Italien eine, wie soll ich sagen, eine Aufteilung des Landes unter den damals Großen der Europäer. Großen
Im Grunde Mächten gibt es Italien nicht als Einheit, ne?
Also nein, gibt es nicht. Also das, es gab ja auch Deutschland nicht als.
Hieß es denn noch Italien?
Es hieß Italien, also Italien gibt es im Grunde genommen seit 90 vor Christus.
Ja.
Da wird zum ersten Mal als, wie soll ich sagen, als Ausdruck des Kampfes um die Bürgerrechte im römischen Imperium schließen sich alle Römer zusammen oder alle Italiener zusammen und gründen eigentlich Italien.
Ja.
Das wird dann dadurch sozusagen wieder ad absurdum geführt, dass die Römer den Italienern die Bürgerrechte geben und damit sind sie wieder Teil des Imperium Romanum. Aber der Begriff taucht da zum ersten Mal auf und also Italien als solches gibt es so als Begrifflichkeit, aber eben unter sehr unterschiedlichen geopolitischen oder staatlichen Voraussetzungen. Und da sind wir relativ ähnlich zu Deutschland. Das gab es ja an sich auch.
Ja.
Aber es bestand aus zu der Zeit 38 Einzelteilen.
Den Deutschländern,
und die waren zusammengefasst nach dem Wiener Kongress im Deutschen Bund, und der stand unter der Hoheit Österreichs. Also insofern war das wirklich eine relativ schwierige Situation. Und just nachdem also diese Restauration eingesetzt wurde, entstehen überall in Europa Befreiungsbewegungen. Man kann auch nationale Bewegungen dazu sagen, wenn man klar hat, dass Nationalismus damals und heute zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind und nicht also man kann nationalistische Phrasen von heute nicht mit der Nationalbewegung von damals vergleichen. So, ich sag mal, so zwei, drei Länder, die wir alle kennen. Griechenland wird Ende der 20er Jahre unabhängig, befreit sich vom Osmanischen Reich. Erster König wird ein Wittelsbacher namens Otto der Erste. Mhm. Otto Rehhagel war Otto der Zweite. Da hat man immer gefragt, wieso der Zweite? Weil okay. Der Erste ein Wittelsbacher, nämlich der erste König war. Aber Otto Rehhagel hat die immerhin zum Europameister gemacht. Auch nicht schlecht. Also Griechenland, das zweite war Belgien. Belgien bekommt 1930 eine Verfassung und wird eine parlamentarische Monarchie. Das ist etwas, was es bis dahin nur in England gegeben hat. Das heißt, die Monarchie existiert weiter, wie heute Lilly von der Themse. Es existiert weiter die Monarchie, aber Elisabeth II. Hat im Grunde genommen relativ wenig Rechte. Sie ist einfach so eine Figur, die für die Briten sehr wichtig ist und auch für zum Beispiel Dänen und Norweger, die natürlich mit ihren Königshäusern auch viel anfangen können, oder die Holländer. Aber die Könige selber oder die Königinnen, die haben keine tatsächliche Macht. Die ist übertragen worden auf die Parlamente. Man kann jetzt sagen, parlamentarische Monarchie, konstitutionelle Monarchie, wie man möchte. Jedenfalls gebunden an eine Verfassung. Und das war für damalige Verhältnisse eine absolute Sensation, weil das Gegenteil des Gottesgnadentums war.
Was mich ja immer so ein bisschen wundert, vielleicht kannst du mir das erklären, konstitutionelle Monarchie aus Sicht des Monarchen kann ich nachvollziehen, ja, weil der hat die Wahl, entweder du spielst dir die konstitutionelle Monarchie mit oder du fliegst ganz raus. Aber warum sollte der neue Souverän, also das Volk, da mitspielen? Weil du brauchst ja den Monarchen nicht mehr. Der kostet ja nur
natürlich
Geld.
Natürlich brauchst du den. Du brauchst ihn ja auch heute in England nicht mehr. Aber trotzdem will keiner die Monarchie aufgeben.
Ja, aber wie
das begründen ist mal das erste. Zweite. Also du wirst keine Mehrheit in England finden, die Monarchie abzugeben. Das glaube ich nicht. Jedenfalls heute nicht. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du musst dich immer zurückversetzen in das Jahr, sagen wir einfach mal 1825.
Ja.
Versuch herauszufinden, wie haben die Leute da gedacht. Und dann wirst du feststellen, für die war Monarchie das Normale.
Ja.
Die wollten das so. Es war keine Option, das komplett zu lassen, es sei denn, du bist in Amerika.
Ja.
Da war damals schon kein König mehr, wie wir alle wissen. Da herrschte aber als abschreckendes Beispiel mehr oder weniger Bürgerkrieg.
Ja.
Das fanden die Leute Chaos und haben gesagt, nee, das wollen wir auch nicht. Also dann machen wir lieber einen König. Im Übrigen war das gar nicht so einfach, diese Könige loszuwerden, weil die Macht im Staate hatten, sprich das Militär. Und die Polizei und die Gerichte und alles Mögliche. Das heißt, die haben natürlich versucht, ihre Macht zu zementieren und das zu verhindern. Insofern war das Aushandeln einer konstitutionellen Monarchie entweder Folge einer Revolution wie in Griechenland, oder geht zurück 1215, die Magna Carta. Da haben die Großen des Landes, also die Earls und die Lords, einfach gesagt, hör zu, mein König. Entweder du unterschreibst das hier, und wir machen einen Deal, oder du kriegst derartig auf die Nuss, dass du dahinterher, du lebst gar nicht mehr.
Ja.
So, und dann hat er gesagt, okay, was soll ich machen? Ja, wir müssen einen Kompromiss finden.
Ja klar, aber nachdem der König dann seine Macht abgegeben hat, hätten die ja auch sagen können, so schönen Dank, wir machen jetzt alleine weiter.
Ja, das hätte er tun können, wenn das Volk das gewollt hätte. Und das ist ja auch mehrfach dann dazu gekommen, dass Könige vertrieben wurden. Ja. Also der spanische König zum Beispiel, der musste ab und an nach Brasilien. Also in die Kolonie. Und der portugiesischen, Entschuldigung. Es wurden französische Könige 1832 nach der großen Revolution in Frankreich oder der 1832er Revolution musste der König das Land verlassen. Das ist ja passiert. Und dann haben die einen Volkskönig, einen Bürgerkönig gewählt und so weiter. Also das ist alles passiert, aber das hatte trotzdem nichts damit zu tun, dass es eine große Mehrheit der Leute gegeben hat, die diese Monarchie abschaffen wollten, für sofort weg. Das gab es nicht. Selbst 1848 bei der Deutschen Revolution ist darüber diskutiert worden, wer denn von den verschiedenen Königen möglicherweise deutscher Kaiser werden könnte, der Österreicher zum Beispiel oder der Preuße. Es ging nicht darum, die beiden.
Das ist eine ganz andere
Denkungsart. Ja. Es war einfach nicht auf dem Schirm, genau. Andere Denkungsart.
Aber zurück nach Italien. Ich habe noch nie vom König von Italien gehört. Warum nicht?
Weil du dich nicht bildest.
Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, weil er nur 3 Jahre regiert hat und dann gekauft wurde oder irgendwie.
Nein.
Verdammt.
Wir machen es aber der Reihenfolge nach, weil nämlich in Italien etwas ganz Bedeutendes passiert. Die sehen, also überall kommt es zu diesen Nationalstaatsgründungen und zu dieser konstitutionellen Monarchie. Und in Italien bildet sich das Risorgimento. Das Risorgimento heißt eigentlich übersetzt Wiedererstehung. Also die Wiedererstehung des alten, starken Italien. So, das Ziel war ein unabhängiger Nationalstaat unter der Krone eines der möglichen Könige. Mhm. Und jetzt kommt dieses schöne Wortspiel, dass also der sardinisch-piemontische Ministerpräsident, der hieß Cafour, es hinbekommen hat, dass sich die Italiener auf einen der damals möglichen Kandidaten schnell geeinigt haben, nämlich den König von Sardinien-Piemont. Der hieß Victor Emanuel. Mhm. Und Victor Emanuel ist deshalb herausgestochen, weil er schon frühzeitig für sein kleines Königreich Sardinien-Piemont, also die Insel und ein kleines Stückchen am Land, eine Konstitution unterschrieben hatte und von sich aus gesagt hat, ich will das gar nicht mehr so alleine machen.
Ja.
Wir machen jetzt hier mit Parlament und Ministerpräsident daher eben auch Herr Cafour. So, der Herr Cafour hat eine Zeitung veröffentlicht und die hieß Risorgimento, also Wiedererstehung. Und dann hat er gesagt, wenn wir das in Italien alle so machen wie auf Sardinien, Piemont, dann geht es uns allen besser. Dann haben die Italiener gesagt, ja, das stimmt. Und dann gab es den Schlachtruf Victor Emanuel Rey de Italia.
Ah.
Und wenn du diese Buchstaben zusammennimmst, die ersten, dann kommt da Verdi bei raus. Victor Emanuel Rey de Italia. Und jetzt klingelt bei allen natürlich der Gedanke Verdi, das ist doch der berühmte Musiker. Und das stimmt auch. Und der hat auch zu der Zeit gelebt. Und der hat eben das ein oder andere Liedchen, was er so komponiert hat in seinem langen künstlerischen Leben, der Revolution sozusagen zur Verfügung gestellt. Und daher kommt, dass eben manche Leute auch sagen, das ist ein Künstlername, den hat er sozusagen wegen der Revolution so genannt. Ach. Das kann ich nicht bestätigen, auch nicht ganz ausschließen, aber immerhin. Er ist Teil
immerhin
dieser
Revolution. Heißt er heute so, ja.
Ja, ja. Und es gibt eben eine schöne Geschichte von Mussolini. Der hat also dafür gesorgt, dass also dem Herrn Verdi ein wunderbares Open-Air-Konzertgebäude gebaut werden sollte. Und dann war es schon halb fertig und haben sie ihm gesagt, Sie wissen ja, mein Faschistenführer, dass dieser Mann der Revolution nahe stand. Er hat gesagt, stoppen Sie den Bau! Und dann stand lange Zeit, steht vielleicht immer noch eine Ruine herum.
Das würde ja bedeuten, dass Mussolini noch blöder war als ich.
Mussolini, die sind alle blöd, ist auch egal. Also wir einigen uns auf einen Menschen, der hat 1848 diese Freiheitsurkunde für Sardinien, Piemont, also für sein Königreich unterschrieben. Und dann gibt es eben sozusagen die große Stunde der Diplomatie. Camillo Benso von Cafour, das war der damalige Ministerpräsident des Königreichs Sardinien, der handelt mit einem der Territorialherren Italiens, nämlich dem französischen Kaiser Napoleon III. Das war der Neffe von Napoleon I., er hatte aber nicht die, ich sag mal, Bravour seines Onkels, sondern war
ein Kleinkrimineller.
Ich wollte jetzt auf sein geistiges Vermögen eine Formulierung finden, die ihn etwas unterhalb seines Onkels stellt. Sagen wir es mal vorsichtig so. Also, der handelt einen Deal aus und sagt also, wenn Sardinien von Österreich angegriffen werden würde, weil Sardinien möglicherweise Territorien sich aneignen möchte, die zu Österreich gehören, würde Frankreich dann an der Seite von Sardinien auftreten. Napoleon, und das ist eben ein Ausdruck, und zieht sich dann aber wieder zurück, es gibt lauter Hin und Hers. Schließlich und endlich gelingt es diesem Cafour, die Lombardei von Österreich sozusagen abzuringen und er macht dort 1860 eben die erste von einigen Abstimmungen, die nämlich sagen, wollt ihr euch Sardinien Piemont anschließen, ihr Lombarden? Und die Mehrheit sagt ja, insofern war ein kleiner Teil, das war 1860 schon sozusagen eine Staatsgründung vorweggenommen, aber ja, eben ein kleiner Teil nur. Und während das alles passiert, gibt es den von mir eben schon erwähnten berühmten Giuseppe Garibaldi. Das war ein wilder Freiheitskämpfer, der sich dieser Risorgimento-Bewegung angeschlossen hat, ein glühender Nationalist, ein glühender Italiener. Und der sammelt also Freiheitskämpfer von gleicher Statur um sich und beginnt per Schiff von Genua nach Marsala am westlichen Zipfel von Sizilien zu fahren und nennt das Ganze Zug der 1000. Mhm. Und dort trifft er auf einen sehr schwachen und sehr unerfahrenen und sehr unbeliebten Herrscher, nämlich Franz II. Und Franz II. Sieht also, dass er gegen den beim Volk sehr beliebten Garibaldi keine Chance hat. Es gibt einen Aufstand in Sizilien oder auf Sizilien. Der wird von Garibaldi unterstützt. Bald bekommt er den unter Kontrolle und kurz danach springt er aufs Festland über. Und einen Monat später steht er im Grunde genommen vor den Toren Roms und möchte Rom eigentlich einnehmen. Damit aber kriegt er mit Cafour Ärger, weil der sagt, das ist so ein Punkt, das sollten wir besser nicht machen, sondern wir sollten das achten, weil die Römer und der Papst, das ist ein besonderes Verhältnis. Okay. Und in der Zeit herrschte Pius IX. In Rom und der war gegen diese Republikgründung und gegen diese gegen dieses neue Königreich. Und der ist mir übrigens bekannt geworden durch das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Der hat das erste Vatikanische Konzil abgehalten, dass also dem ja noch ein weiteres folgte und auf den geht zurück, dass er das päpstliche Primat der Jurisdiktion innerhalb der Kirche festgelegt hat. Das ist das erste, ja, wie soll ich sagen, Dogma. Und das zweite war die päpstliche Unfehlbarkeit.
Aha,
und damit hat er
der hat das alles angefangen,
der katholischen Kirche einen Bärendienst erwiesen. Und das Dritte, was von ihm zu sagen ist, es ist das längste Pontifikat, das ist noch selbst sehr viel länger als von Johannes Paul II., nämlich 31 Jahre und 8 Monate. Wow. Und dem konnte man also nicht so ohne weiteres dagegen gehen oder gegen ihn sein. Und insofern wurde die tatsächliche Gründung des Königreichs Italien mit der Hauptstadt Rom auf das Jahr 1871 verschoben. Und da war dann tatsächlich sozusagen alles offiziell. Aber 1861 war im Grunde genommen klar, es gibt ein Königreich Italien. Und der Viktor Emanuele, bis dahin der König von Sardinien, Piemont, wird eben italienischer König. So, und jetzt kommt die Frage, warum du keinen italienischen König kennst. Das liegt daran, dass der letzte vor deiner Geburt außer Landes getrieben wurde, aber eben nicht schon nach dem Ersten Weltkrieg und auch nicht als Mussolini 1923 mit dem angeblichen Zug nach Rom, der nie stattgefunden hat, starker Mann in Rom oder Italien wurde. Er lässt den König am Leben. Das war damals der Viktor Emanuel III. Der hat ihn nämlich, also der hat Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt und er war deswegen tatsächlich extremst diskreditiert.
Ach was.
Und wird, aber eben weil er ihn ernannt hat, weil er sozusagen mitgespielt hat, nicht von Mussolini abgesetzt, sondern er dankt 1946 ab, weil das italienische Volk natürlich wie soll ich sagen?
Vielleicht die Schnauze voll hatte von den...
mit ihm keinen großen Bock mehr hatte. Sein Nachfolger wird Umberto II. Aber der lässt dann 1946 eine Volksabstimmung durchführen und die ergibt 54% der Wahlberechtigten haben sich für eine Republik ausgesprochen. Und auch da gibt es wieder die, Trennlinie, nämlich die größte Zustimmung für eine Republik findest du im Norden und die geringste im Süden. Da ist es mehrheitlich für die Monarchie. Aber das hilft alles nichts. Die Mitglieder des Hauses Savoyen müssen Italien verlassen und Umberto II. Führt auch immer wieder sozusagen ins Feld zu der Zeit, dass er doch eigentlich der rechtmäßige König sei, dass er entschädigt werden müsste und dass es irgendwie noch, dass er doch eigentlich zurückkommen müsste. Und es gibt auch kleine konservative Parteien, die diese Monarchie in Italien wieder einführen wollen. 2007 im Übrigen hat der Sohn Viktor Emanuel, heißen alle Viktor Emanuel, Schadensersatzklage gegen Italien eingereicht, weil er angeblich zu Unrecht ins Exil geschickt worden ist. Und dann gibt es, eine kleine juristische Schmutzschlacht, weil nämlich dann der italienische Staat eine Gegenklage gegen das Haus Savoyen aufgelegt hat, mit der Klage, dass das Haus verstrickt sei in den Faschismus und deswegen auch in Verbrechen.
Das ist doch wie bei uns mit den Hohenzollern gerade, die auch irgendwie noch Kohle abgreifen wollen. Und jetzt wird nochmal genau hingeguckt, was sie denn eigentlich mit den Nazis zu tun haben.
Genau, und das heißt aber, die alten Wunden, die das geschlagen hat, die sind noch nicht so ganz verheilt und solange da immer noch irgendeiner wieder aufploppt und sagt, ich will Geld haben, wird es auch so bleiben. Mhm. Aber im Prinzip ist diese Geschichte Italiens natürlich mit der Gründung der Republik dann 1946 definitiv abgeschlossen, jedenfalls für einen überschaubaren Zeitraum. Aber der Weg dahin, den fand ich tatsächlich auch bei der Vorbereitung ziemlich interessant, weil dieses viele Hin und Her und diese dann doch relativ unblutige Verabschiedung der Fremdherrschaft, also von Napoleon, von Habsburg, von Frankreich, von Spanien, das ist schon ein Merkmal sozusagen. Also das ist so eine vielleicht italienische Art, sowas zu lösen. Aber die waren auch ein bisschen Vorbilder. Also die Italien hat, wie ich schon sagte, ist so eine Art Sehnsuchtsort irgendwie für viele Europäer. Ja. Und ich finde auch, wenn ich in Italien bin, wenn ich dann wieder darf, ich fühle mich da extrem wohl und ich finde, dass es ist ein schönes Land, es sind nette Leute, man kann gut essen und trinken, ist alles wunderbar.
Das ist das Schöne, was mich an Italien ja immer so fasziniert, ist, selbst die Häuser vergammeln schön. Ja, was ich darauf zurückführe, dass sie keinen Frost kennen. Was ich wirklich faszinierend finde bei solchen Sachen, das passiert immer mal wieder, dass mir solche Zahlen auffallen. Umberto II. Hat eine Volksabstimmung gemacht. 54% der Italiener waren für eine Republik. Jetzt würde man aus heutiger Sicht, oder zumindest du und ich, weil wir Republikaner sind, sagen, eigentlich müssten das so 89% oder 85% gewesen sein. War es aber nicht. Wenn ich mir sowas angucke, also so, das ist ja eine schwerwiegende Entscheidung. Brexit ist ja auch so ein Ding. Auch eine schwerwiegende Entscheidung. Und die Größenverhältnisse sind doch so gering nur. Also 54% für eine Republik, das ist knapp. 52% für einen Brexit, das ist knapp. Woher kommt das, dass das immer so knapp ausfällt?
Naja, weil also viele Leute, wir lassen jetzt mal alle Verbrechen und Krieg und alles, das lassen wir einfach raus, ja. Aber weil eben viele Leute unter der Monarchie gut gefahren sind, unter dem Faschismus gut gefahren sind, unter dieser Zeit Privilegien hatten, die sie nicht weggeben wollten, die von einer Denkungsweise waren, die gesagt haben, wir brauchen einen König, das wird in der Republik, das ist für uns nichts. Ja, das ist eine Staatsform, die wir nicht haben wollen. Gleichwohl die Italiener die Erfinder der Republik sind.
Ja. Das heißt, im Grunde sind diese geringen Abstände eigentlich Ausdruck.
Das ist gespalten.
Also der Beharrungskräfte.
Die Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft ist gespalten und das muss man jetzt nicht immer so brutal sehen wie in Amerika, sondern das kann man eben auch an solchen Sachen sehen, ja. Wo du einfach sagst, es gibt so Fragen, da siehst du genau, okay, das entwickelt sich weiter. Wenn du heute fragen würdest, sind sie für die Todesstrafe, ja oder nein, würdest du sicher, ich schätze jetzt einmal sagen, 90% nein.
Ja,
das wäre vor 100 Jahren sicher anders gewesen.
Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 15. März 2021, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.